Als Genosse der Bosse, so würde man Olaf Scholz sicher nicht bezeichnen. Die deutschen Unternehmen sind unzufrieden mit seiner Politik. Sie fordern mehr Investitionen und weniger Bürokratie. Auf dem Tag der deutschen Industrie, gestern und heute, da war der Ton zwar etwas versöhnlicher, die Lage bleibt aber schlecht. Deutschland ist im internationalen Standortvergleich inzwischen auf Platz 24 abgerutscht. Würde ein Aufweichen der Schuldenbremse oder ein Sondervermögen daran etwas ändern? Darüber streitet die Ampel weiter. Die Einigung über den Haushalt, die wird inzwischen schon auf Mitte Juli verschoben. Hoffen auf den Aufschwung. Was hilft der deutschen Wirtschaft? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Peter Bofinger ist bei uns, Ökonom und Professor für Volkswirtschaft, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg. Und er gehörte von 2004 bis 2019 dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an, die sogenannten fünf Wirtschaftsweisen. Und er ist auch Mitglied im Beirat des Wirtschaftsforums der SPD. Ich begrüße Bertram Kafler, der ist Vizepräsident des VDMA, das ist der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Er ist selbst Unternehmer, geschäftsführender Gesellschafter der Schubert und Salzer Firmengruppe in Ingolstadt. Sandra Detzer ist bei uns von Bündnis 90 Die Grünen, wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, und sie begleitete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gerade auf seiner Reise nach China. Ihr Wahlkreis ist Ludwigsburg. Gitta Connemann, CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Ihr Wahlkreis ist Unterems in Niedersachsen. Herr Kaflat, im Standort-Ländervergleich, ich habe es eben schon gesagt, ist Deutschland abgerutscht vor 10 Jahren. Da stand Deutschland auf Platz 6, jetzt Platz 24. Sie waren jetzt auch beim Tag der deutschen Industrie. Wie würden Sie da die Stimmung beschreiben?
Die Stimmung ist nicht fröhlich, denn in manchen Bereichen ist es noch schlimmer als Platz 23. In unserer Steuersystematik sind wir auf Platz 63 gelandet. Und das erfasst nicht nur die Höhe der Steuern, es erfasst auch den Erfüllungsaufwand, den wir zu leisten haben. Der ist sehr umständlich und sehr aufwendig. Und das ist vielleicht stellvertretend für das, was uns so ärgert. Es ist manchmal das Wirtschaften heute wie Laufen unter Mehltau oder im Honig. Man wird gebremst. Und das viel angesprochene Wort auf dem Tag der deutschen Industrie, mehr Tempo machen, ist nun doch im Jahr 3 dieser Legislaturperiode spät und wird noch nicht hinreichend umgesetzt.
Aber Sie sind ein mittelständischer Betrieb, ja. Sie sind international aktiv, haben 200 Mitarbeiter und sind in 93 Ländern aktiv. Geht es Ihrem Unternehmen schlecht?
Nein, meinem Unternehmen geht es nicht schlecht und man muss das auch sehr genau abstufen. Wir sind also nicht mit dem Verband des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus bei den Rufern des Weltuntergangs in Deutschland, aber gut ist es nicht. Das muss man schon sagen. Es gibt zu viele Themen, an denen wir arbeiten. Sie hatten das Aufheben der Schuldenbremse angesprochen. Ob das eine Lösung ist, das ist für mich ein bisschen die Hoffnung auf den Deus ex machina, der Geld ausschüttet, was dann viele notwendige Dinge erledigt. Ich glaube, wir haben viele Hausaufgaben, die wir vorher machen könnten. Das heißt, weniger Berichtspflichten. Das heißt, ein leistungsfähiges Steuersystem schaffen. Das heißt, wenig Dirigismus. Und ein Freilassen der unternehmerischen Kräfte, die wir haben.
Okay, schauen wir mal. Herr Bofinger, das ist die Wirtschaft, die sagt ja immer, da muss die Politik handeln, weniger Regulierung und weniger Bürokratie. Der BDI-Präsident Russwurm sprach von 2 verlorenen Jahren. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich glaube, das Problem ist tiefer liegend. Also ist ja richtig, Bürokratie, Regulierung, das ist ein Problem. Aber ich denke, wenn man ein bisschen dahinter schaut, ist in meinen Augen das größte Problem von Deutschland, dass wir ein Geschäftsmodell haben, mit dem wir über Jahrzehnte gut gefahren sind, das jetzt aber nicht mehr trägt. Was meine ich damit? Dieses Modell basiert auf Exporten. Viel mehr als andere Länder haben wir auf die Exportindustrie gesetzt, hat gut geklappt. Wir haben sehr viel Industrie, viel mehr als vergleichbare Länder, und wir haben einen enormen Fokus jetzt auf den Automobilsektor. Und alle diese 3 Bereiche, die laufen nicht mehr so. Die Globalisierung hat ihren Höhepunkt überschritten. Es gibt Protektionismus, De-Risking. Die Industrie leidet unter hohen Energiepreisen. Und viel Industrie heißt, wir haben Defizit bei Digitalisierung. Und der Automobilsektor mit dem Fokus auf Verbrennung, der hat Verbrennungsmotoren, hat riesige Probleme.
Ja, da sprechen wir gleich nochmal genau drauf. Aber Sie sagen, die Wirtschaft und die Unternehmen müssen auch selber Verantwortung jetzt tragen.
Nein, ich glaube, dass das ein Mangel ist, ein strategischer Wirtschaftspolitik, dass man sich nicht vor Jahren schon gefragt hat, wo wollen wir denn hin, wo können wir punkten, welche Bereiche sind gut, und mit dem Ergebnis, dass wir jetzt bei Batteriezellen ein Riesendefizit haben, dass wir bei Elektromobilität ein Problem haben, bei der ganzen Solarindustrie ist weg. Das heißt, es fehlen uns wirklich die innovativen Pole, mit denen wir unser Land voranbringen können.
Frau Kornmann, würden Sie denn sagen, oder dass auch die Unternehmen da selbst dann eine Verantwortung tragen, dass sie sich durch nicht anders aufgestellt haben?
Also zunächst einmal kenne ich kein Unternehmen, das nicht für sich eine Verantwortung übernehmen würde. Das ist übrigens Kennzeichen des Mittelstandes. Wir haben immer noch in Deutschland 3,3 Millionen Betriebe, aber wir haben im letzten Jahr auch über 170.000 Betriebe verloren. Übrigens nur 11% infolge von Insolvenz. 89 haben ihre Türen geschlossen, weil sie nicht mehr an den Standort glauben, frustriert sind, ihnen die Kraft fehlt. Und wenn ich Herrn Bofinger widersprechen darf, natürlich haben wir eine starke Industrie. Das war Gott sei Dank immer auch in Deutschland gegeben. Aber wir haben eben auch, wenn Sie sich das Handwerk beispielsweise ansehen, das nicht im Regelfall exportorientiert ist, das aber einigermaßen am Boden liegt, übrigens auch infolge von Rahmenbedingungen, die schlecht gestellt worden ist. Ich nehme nur den Wohnungsbau, wo von einem Moment auf den anderen Förderkulissen beendet worden sind, was jetzt dazu führt, dass tatsächlich gerade in der Bauwirtschaft wir zu Entlassungen kommen, dass Auszubildende nicht übernommen werden. Das sind selbstgemachte Hausaufgaben. Klar. Und was die Wirtschaft an dieser Stelle sich wünscht, sind keine Subventionen. Sie übernehmen ihr eigenes Risiko, sondern sie wollen Planungssicherheit, Planungssicherheit, Planungssicherheit. Und die fehlt tatsächlich leider inzwischen komplett.
Mhm. Frau Detzel, jetzt will die Koalition, also es geht ja jetzt im Moment um den Haushalt. Und würde ja auch ein Stück Sicherheit geben, wenn man wüsste, wohin die Reise da genau geht. Jetzt hören wir, dass die Einigung auf den Haushalt, sie sollte am 3. Juli sein. Jetzt soll sie wohl auf Mitte Juli, 17. Juli irgendwie verschoben werden. Was hat denn das für Folgen für die Wirtschaft?
Also ganz klar ist, dass wir in diesem Haushalt weiter Kurs fahren wollen, dieses Land, auch die Wirtschaft, zukunftsfähig aufzustellen. Und dafür sind zwei Felder wichtig. Und da schließe ich mich Herrn Bofinger an. Zum einen der regelbasierte Welthandel. Deutschland ist ein Exportland. 45% des BIPs bestreiten wir aus dem Export. Und dafür ist es immens wichtig, dass wir eben gerade diesen Protektionismus, gerade den Subventionswettlauf auch die Stirn bieten. Und das hat zum Beispiel Robert Habeck jetzt in China gemacht, hat da neue Wege aufgemacht. Und das ist ein ganz großer, wichtiger Beitrag dazu, dass auch gerade die Unternehmen des VDMA, dass der Mittelstand in seiner Stärke diese Stärken auch ausspielen kann. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, die eigenen Hausaufgaben zu machen, die, muss man sagen, über Jahrzehnte liegen geblieben sind. Denn weder der Fachkräftemangel noch eine demografische Entwicklung noch die Investitionsschwäche sind ja vom Himmel gefallen. Und da sind leider die guten Zeiten der Niedrigzinsphase, des stabilen geopolitischen Umfelds nicht genutzt worden. Und ich darf vielleicht daran erinnern in diesem Umfeld, dass diese Koalition gestartet ist mit einem Angriffskrieg gegen die Ukraine und erst mal 2 Jahre mit Krisenmanagement beschäftigt war. Deswegen ist es, glaube ich, bei allen Sachen, die wir noch zu regeln haben, schon auch so, dass wir Licht am Ende des Tunnels sehen können, wenn wir weiter an der Wettbewerbsfähigkeit arbeiten.
Aber die Frage ist, wie werden wir denn als Wirtschaftsland in Deutschland wieder wettbewerbsfähiger, Herr Kammert? Wo würden Sie denn sagen, was wäre denn ein guter Ansatz?
Also erstmal möchte ich sagen, Herr Professor Bofinger, die Gleichsetzung, wir haben viel Industrie, da sind wir wenig digitalisiert, da möchte ich stark widersprechen. Wir sind sehr weit vorne dran und können an unseren Staat nicht andocken. Und die Ankündigung des Bundeskanzlers, dass die Konsulate nächstes Jahr digitalisiert werden, ja, das ist schön, aber da ist viel mehr zu machen. Wo wollen wir andocken? Auch im freien Handel würde ich nicht automatisch sagen, das ist ein Geschäftsmodell, das ist ein bisschen vorbei. Denn diese Exportlandschaft, das ist die Lebensader, mindestens meiner Branche. Mit 80% Exportquote hängt dieser Maschinenbau, und das ist der größte industrielle Arbeitgeber in diesem Land, hängt vom Export ab. Und das können wir nicht aufgeben. Wie wir sagen, es werden keine Verbrenner mehr gebaut, sondern man baut Elektrofahrzeuge. Wir müssen wieder die Fähigkeit gewinnen, in diesem Land Freihandelsabkommen zu schaffen. Denn gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, unser typisches Unternehmen hat 180 Mitarbeiter, denen machen wir mit Freihandelsabkommen den Weg frei, und wir haben die überlastet und sind auch durch die Kompetenz. komplexe europäische Unterschrift und Ratifizierung über jedes einzelne Mitgliedsland nicht mehr in der Lage, sowas abzuschließen. Das bin ich noch weit vor De-Risking und Decoupling. Das sind Sachen, die können wir selber lösen.
Aber kann man das, kann man diesen, ja, diesen Wettbewerb gerade gegenüber China denn überhaupt noch gewinnen?
Ich würde gerne darauf antworten, weil wir aufpassen müssen, glaube ich, dass wir nicht in Phrasen diskutieren. Und dass wir Handelsabkommen wollen, ist völlig klar. Deswegen ist ja zu Zeiten dieser Koalition zum Beispiel das Handelsabkommen mit Kanada verabschiedet worden, Neuseeland ist verabschiedet worden. Wir sind mit Chile zu einem Abkommen gekommen. Das heißt, genau Ihre Forderung ist erfüllt. Was allerdings sich verändert hat, ist das geopolitische Umfeld. Und da ist es sehr wichtig, gerade jetzt auch das berühmte Wort der Wirtschaftssicherheit mitzudenken. Denn es ist eben so, dass, und ich denke, da sind sich alle einig, übrigens auch der BDI, sehr klug da positioniert, dass genau dieses geopolitische Umfeld unter Stress selbstverständlich Auswirkungen haben wird auf unsere Exportlandschaft. Und das anzuerkennen ist eine ganz wichtige Grundlage für die weitere Debatte. Der Mittelstand übrigens an dieser Stelle
weniger Export
ganz oder in andere Länder.
Ja, oder
diese China-Abhängigkeit
ist 20 Milliarden
zu stark gewesen. Natürlich, das wissen wir ja auch, aber wenn wir mit dem Mittelstand
dafür
reden.
Sie
übrigens interessante Situation, dass die mittelständischen Unternehmen, ich habe ja im Südwesten in der Region Stuttgart sehr viele davon, die sehr klug sich aufgestellt haben im De-Risking und genau die dabei zu bestärken, dass sie weiter diese Strategie fahren. Das ist Ziel der Bundesregierung. Das ist genau richtig. Es ist aber etwas anderes zu sagen, der Export wird sich nicht verändern und es muss so bleiben wie in den letzten Jahren.
Andere Länder.
Das habe ich nicht gesagt.
Einer nach dem anderen. Ich merke schon, Frau Konnemann, Herr Bofinger.
Vielen Dank. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sagen, nicht in Phrasen zu sprechen. Und deswegen würde ich Sie auch bitten, anzuerkennen, dass tatsächlich durchaus in den letzten Jahren sehr viel besser gelaufen ist als aktuell. Und Sie hatten die Zahl der Wettbewerbsfähigkeit genannt. Schauen Sie sich die Zahlen an, wenn wir früher bei der Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 15 lagen und heute auf Platz 24. Und ich könnte jetzt einiges an statistischen Daten auch bringen, dann heißt das, dass seit der Übernahme durch die Ampel viele Rahmenbedingungen sich so verschlechtert hat, dass es eben Wettbewerbsfähigkeit kostet.
Das könnte und dazu aber auch gehören, durch den russischen Angriffskrieg kommen.
Naja, der russische Ukraine-Angriff, darf ich aussprechen? Ich höre Ihnen auch gerne zu. Denn der russische Ukraine-Krieg hat alle europäischen Mitgliedstaaten getroffen. Wenn aber am Ende, was das Thema Wirtschaftswachstum angeht, nur noch Deutschland auf dem letzten Platz liegt und abgehängt worden ist im europäischen Durchschnitt, auch im Vergleich zu Staaten wie den USA und China, dann sind es hausgemachte Probleme und das ist eben entsprechend ablesbar. Sie hatten über das Thema Steuerbelastung gesprochen, bei uns 29,9%. Im mittleren Durchschnitt 21,1%. Und da hat der Staat schon entsprechend zugelangt. Und deswegen ist es so wichtig, tatsächlich dazu zu kommen, den Unternehmen Freiheit zurückzugeben. Dazu gehören Freihandelsabkommen. Und leider wird gerade eines der wichtigsten, nämlich Mercosur, zurzeit behindert, belastet, indem immer mehr Vorschriften auch aus ihrer eigenen Fraktion formuliert werden, was einer Ratifizierung entgegensteht. Und wir brauchen diese Freiheit, um am Ende auch andere Märkte zu eröffnen. Vor allem würde ich aber wirklich warnen, China ist am Ende ein wichtiger Partner auch für Deutschland. Es ist ein wichtiger Handelspartner und er ist übrigens auch ein unverzichtbarer Partner, wenn es um das Thema der Rohstofflieferungen geht. Das lässt sich nicht ohne weiteres ersetzen.
Okay, Herr Probe, dabei bleiben halt irgendwie, wie kann man sozusagen die Exporte umsteuern? Wäre das eine Lösung?
Ich glaube, dass man immer auf die Diagnose zurückkommen muss. Wenn wir jetzt in den letzten Jahren nicht gewachsen sind im Vergleich zu anderen Ländern, dann ist es eben schon so, dass wir stark exportabhängig sind. Und andere Länder, die das nicht so sind, haben da weniger Probleme, dass wir stark industrieabhängig sind. Andere sind das nicht so. Das heißt, das erklärt schon, wieso wir weniger Dynamik haben. Ich spreche ja nicht gegen Industrie und gegen Export, aber es sind Treiber, die wir hatten, die, nicht klaro, das sind Treiber, die wir hatten, die aber nicht funktionieren. Und das Grundproblem im Kern ist natürlich unsere Automobilindustrie, wo wir einfach vollkommen abgehängt sind. Und das hat jetzt nichts mit Regulierung, Bürokratie zu tun, sondern wir können einfach nicht mehr punkten in China. Unsere Autos verkaufen sich nicht mehr, weil sie einfach technologisch hinten dran sind.
Kennen Sie die Zahlen?
Ja, das schauen Sie sich die Gewinnmaschen an, die jetzt die deutschen großen Hersteller, wie die eingebrochen sind. Das heißt, bei Elektromobilität haben wir überhaupt keinen Punkt mehr in China. Das heißt, wir haben letztlich, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in China waren, wenn Sie in China über die Highways fahren, dann können Sie sehen, Autos mit grünem Kennzeichen sind Elektromobile, mit blauem sind die alten. Und die gesamten Elektromobile sind alle chinesisch. Da können wir überhaupt nicht punkten. Der Markt ist weg. Und ich glaube, wir müssen einfach die Diagnose mal sehen, dass wir mit einem...
Würden Sie ganz klar sagen, ist ein Versäumnis der deutschen Automobilindustrie?
Es ist ein strategisches Versäumnis, dass wir uns in Deutschland überhaupt keine Gedanken darüber machen, wo können wir punkten. Und wenn Sie jetzt China und USA angucken, die machen das halt. Die überlegen sich, was sind zukunftsfähige Produkte? Und das wird vom Staat massiv unterstützt. Das ist eben nicht diese unternehmerische Freiheit allein, die jetzt im Bilderbuch, Ökonomiebuch so vorkommt, sondern wir haben es mit Wettbewerbern zu tun, die ganz strategisch, ganz gezielt die Bereiche fördern, die zukunftsfähig sind. Das machen wir nicht und deswegen liegen wir hinten dran.
Ich würde gerne mal, wie sieht das beim Maschinenbau dann aus im Vergleich zur Automobilindustrie? Sind Sie toll, da besser aufgestellt?
Ich würde zwei Themen gerne reinbringen. Also A, China durch andere Länder zu ersetzen, wird alleine von der Economy of Scale schwierig. 20 Milliarden Euro etwa im Jahr Maschinenexporte nach China von Deutschland sind sehr, sehr schwer mit einigen afrikanischen Ländern und ein bisschen Südamerika zu ersetzen. Und Südamerika kriegen wir das Mercosur nicht hin. Der Maschinen- und Anlagenbau als Enabler der Transformation, und vielleicht bringen wir hier auch mal Chancen in diese Diskussion, weil das, was nicht läuft, kennen wir alle viel, ist eine Riesenchance für die Produkte. Wir haben heute in unserem Portfolio mit heute bestehenden Technologien die Möglichkeit, bis zu 86% der Treibhausgase einzusparen. Wir kriegen die aber nicht in die Gänge. Und auch diese Maschinen wollen wir exportieren und die wollen wir auch in China verkaufen. Und die wollen wir auch in den USA verkaufen, aber wir wollen sie gerne hier produzieren. Deswegen, wir müssen dieses Geschäftsmodell auch mit diesen Zukunftsprodukten weitermachen.
Klar. Aber die Frage ist halt, haben wir genug Zukunftsprodukte? Das ist das Thema.
Die Frage ist aber, ist das eine Sache, die... Man muss es ja nicht so als Gegensatz machen, Wirtschaft, Industrie und die Politik, Frau Detzer. Wie kriegt man das hin? Das ist ja in dem Interesse von allen, dass man zusammen eine Strategie da entwickelt.
Absolut, absolut. Und ich zitiere noch mal gestern jetzt den BDI und den Tag der Industrie. Das war eine wunderbare Debatte. Ich hatte eine Podiumsdiskussion über die Zukunft der Automotives. Und Herr Bofinger, ganz so schwarz würde ich es dann doch nicht malen. Denn wir haben zum Beispiel auch BMW in Hangzhou besucht. Ja. Und es ist interessant, was gerade auf dem chinesischen Markt passiert. Im Kleinwagensegment haben Sie völlig recht. Da sind die Anbieter vor allen Dingen jetzt chinesisch. Im größeren Segment, sind die Deutschen aber sehr, sehr gut vertreten. Und da wird jetzt natürlich auch sukzessive die Elektromobilität Einzug halten. Und da haben wir noch hochqualitative Superautos zu bieten. Dass das ein taffer Wettbewerb ist, das bezweifelt überhaupt niemand. Das ist eine ganz harte Geschichte. Und gerade
wie
bei der
sehen
Frage,
Sie denn jetzt diese Diskussion um die Zölle?
Brauchen wir ganz genau. Darauf wollte ich gerade kommen. Ja. Deswegen ist es eben so wichtig, dass die Bundesregierung auf faire Handelsbeziehungen setzt. Denn wir haben durch die Untersuchungen der Europäischen Kommission gesehen, dass Europa, und da sind wir wieder zusammen, dass Europa jetzt schwarz auf weiß hat, dass die chinesische Regierung ihre Industrien sehr stark unterstützt. Und das ist einfach wie mit ungleichen Kartenspielen. Beim Kartenspiel, da reicht der Verweis auf die Bedeutung von China als Handelspartner nicht. Da muss die Bundesregierung die richtigen Rahmenbedingungen setzen und auf fairen Handel dringen. Und genau das tun wir. Und deswegen war diese Reise so wichtig.
Ja, wäre das denn eine Maßnahme, Frau Kornemann? Wir haben es gesehen in den USA mit dem Inflation Reduction Act, wie das Wachstum angekurbelt hat. Wir sehen halt eben, wie die chinesische Regierung da eingreift. Also inwieweit sollte die Bundesregierung mit einem Dynamisierungspaket, so wurde es ja angekündigt, dann auch hier die Wirtschaft stützen?
Also zunächst einmal vielen Dank für die Ehrenrettung, auch für die Automobilindustrie, Frau Kollegin. Denn Herr Bofinger, ich würde Sie wirklich bitten, sich dann doch die Zahlen anzusehen. Da gibt es ja Gott sei Dank einen Faktencheck. Und dann werden Sie sehen, dass nach wie vor 3 von 4 Autos auch exportiert werden, übrigens auch nach China exportiert werden. Und wenn Sie sehen, was nach Deutschland kommt, dann sind das verschwindend geringe Margen, auch was Elektroautos angeht. Und von daher reden Sie bitte nicht eine so wirklich elementare Industrie für Deutschland auch kaputt, die übrigens sehr weit auch ist, wenn es um das Thema Digitalisierung etc.
Bei dem E-Mobil-Auto muss man doch schon sagen, dass die Chinesen da wahnsinnig aufgeholt haben. Und
ohne Frage.
Deutschland
die haben nicht aufgeholt, sondern die haben einen riesen Vorsprung. Und wenn Sie sagen, dass der BMW in China produziert wird, ist das ja okay. Ich rede vom Standort Deutschland. Also was, wenn da jetzt mit chinesischer Technologie BMWs in China produziert werden, ist das schön für BMW, aber es ist für den Standort Deutschland.
Aber das ist trotzdem, dann nur ganz kurz dazu, Sie machen nämlich alles drei. Sie produzieren in China für China, in Deutschland für China und in China für Deutschland. Und das ist, glaube ich, eine gute Strategie, das so aufzustellen.
Die Frage ist nur, ob die technologisch hochwertigen Sachen in China oder in Deutschland produziert werden.
Sie kommen ja nun an den Zahlen nicht vorbei. Und Fakt ist, dass wir eine sehr leistungsfähige Automobilindustrie haben, die natürlich sich aber in einem globalen Wettbewerb bewegen muss. Übrigens nicht nur mit China. Und Sie hatten insoweit das Thema auch des IRA angesprochen, wo es ja darum geht, dem Grunde nach, dass wir ein Steuerentlastungsinstrument haben. Da geht es ja nicht darum, dass nun wild Subventionen gestreut werden, sondern tatsächlich über steuerliche Förderung die Rahmenbedingungen attraktivisiert wird. Das könnten wir in Deutschland haben.
Das Geld würde dann aber woanders fehlen?
Wir werden das Geld immer nur einmal ausgeben können, das ist klar. Wenn wir investieren wollen, müssen wir an die konsumtiven Ausgaben ran. Und wer tatsächlich sagt, wir steigern das Bürgergeld um Abermilliarden und auf der anderen Seite die Milliarden nicht nimmt, um zu investieren, priorisiert falsch.
Das heißt, Sie würden eher lieber das Bürgergeld kürzen oder und dafür der Industrie, den Unternehmen mehr Geld
Nein, nicht zur der Industrie, stellen? Sondern den Leistungsträgern in diesem Land. Und dazu gehören die Betriebe, übrigens egal, ob sie Autos herstellen, ob sie Pflegebetten herstellen, ob sie gewerblich sind. Durch eine faire Unternehmenssteuerreform, eine Deckelung der Steuern, damit sie auch wieder investieren können und so auch der tatsächlich Konsum auch wieder in Gang kommt.
Herr Kaplan, inwieweit würde das den Unternehmen Ihres Verbandes helfen, wenn das Bürgergeld gesenkt würde?
Es hätte Freiräume geschafft für andere Dinge, wo man heute nach Wegfall einer Schuldenbremse ruft. Ich würde aber gerne noch mal das China-Thema einordnen. Denn was die Automobilindustrie da macht, ist komparative Vorteile zwischen verschiedenen Ländern zu nutzen. Das machen auch Maschinenbauer. Und das heißt nicht, dass wir naiv gegenüber China sind. Denn überall dort, wo unfaire Handelsbedingungen entstehen, muss die EU, und es muss europäisch sein, auch dagegen anstehen. Deshalb rede ich nicht Zöllen das Wort. Wir müssen erstmal die WTO mit ihren regelbasierten Verfahren hinnehmen. Regelbasiertes WTO-Verfahren heißt auch, dass man jetzt verhandeln kann und wir möglicherweise an diesem Tit-for-Tat vorbeikommen. Wir haben aber auch da, wo wir im Maschinenbau unfaire Handelsdinge sehen, von Seiten China beispielsweise ein Anti-Dumping-Verfahren seit geraumer Zeit bei mobilen Hebebühnen. Und ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr passiert. Also naiv sind wir nicht. Aber ohne Nutzung von komparativen Vorteilen geht es nicht. Und den IRA würde ich gerne noch mal einordnen. Es wird oft hingestellt, als ob das viele Geld ist, was dort ausgegeben wird. Es ist die Freiheit von Regulierung, an diese Gelder zu kommen, doch die Leute da reintreibt. Ich habe mit so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen, die in Amerika ihre Themen machen. Es ist leicht. Wir sind auch aktiv dort. Es ist leicht, es ist schnell und es fast sehr breit. Wir haben in der EU also Mittel in ähnlichen Höhen, an die kommt keiner ran.
Wäre das wichtiger, als mehr Geld zu geben, Steuererleichterungen? Ich würde ganz gerne mal schauen, auf den Haushalt und auf die schwarze Null, auf die Schuldenbremse.
Darf ich zwei Punkte noch sagen? Also, es gibt vom VDMA eine Untersuchung, die zeigt, dass die Förderung materiell bei dem IRA ein Vielfaches ist von dem, was es der EU gibt. Das heißt, es ist nicht nur die Einfachheit, sondern das Volumen ist weitaus größer, das, was ein einzelnes Unternehmen kriegt.
Schauen Sie sich den Green Deal an.
Nein, schauen Sie, es gibt von VDMA eine wunderschöne Untersuchung, kann ich Ihnen zeigen, die zeigt, dass Unternehmen Mehrfaches kriegen für die gleiche Investition. Zweiter Punkt. Prüfung die komparativen Vorteile. Die kommen zwar im Lehrbuch vor, aber komparative Vorteile kann man schaffen. Die Chinesen haben doch nicht einen komparativen Vorteil bei Batterien gehabt, sondern der chinesische Staat hat erkannt, das ist entscheidend, das brauchen wir, und hat massiv investiert. Und dann kommen die Skalenerträge, die das billiger machen. Aber es gibt keine gottgegebenen komparativen Vorteile, naturgegebenen komparativen Vorteile, wie das im Lehrbuch steht.
Also im Lehrbuch gibt es Beispiele, die sind auch heute noch günstiger. Also,
ja, aber das ist auf jeden Fall das leider das alte Lehrbuch.
Ich würde gerne noch mal etwas weiter ein Stück weg bewegen, uns von China und noch mal nach Berlin schauen, auf die Diskussion ums Geld. Bei der SPD haben sich jetzt die großen Flügel der Fraktion Seeheimer-Kreis, Parlamentarische Linke und das Netzwerk Berlin gemeinsam bekannt, haben gesagt, das Dogma der schwarzen Null bedeutet Stillstand und wirtschaftliche Unvernunft. Der Kanzler sagt aber, ich kann ja doch nur ausgeben, was ich habe. Das hat er im Sommerinterview gesagt. Er scheint da nicht ganz auf der Linie seiner Fraktion zu sein. Frau Detzer, wie bewerten Sie das denn? Also was hätten Sie denn gerne als Mitglied einer Partei, die Teil dieser Koalition ist?
Also erstmal bin ich sehr dafür, dass wir diese Haushaltsverhandlungen jetzt jenseits der Öffentlichkeit führen. Und da habe ich einfach Vertrauen in die Spitze dieser Regierung, dass sie das jetzt konstruktiv auflösen. Das ist keine einfache Aufgabe. Ich glaube, es wird gelingen.
Also Sie glauben, dass sich Herr Lindner wichtig ist, und
ich glaube, dass sich alle Seiten bewegen werden, selbstverständlich. Okay. Denn das gehört zu einem guten Kompromiss in der Demokratie dazu. Von unserer Seite ist wichtig, dass wir dieses Land zukunftsfest aufstellen. Und dann wissen wir, haben wir seit langer Zeit relevante Investitionsbedarfe. Schauen Sie sich die Bahn an, schauen Sie sich die Brückenzustände an, schauen Sie sich die Integrationssprachförderungen an, um auch geflüchtete Menschen zu integrieren, die Arbeitskräfte auch von morgen. Das sind ganz relevante Stellschrauben für die Wettbewerbsfähigkeit.
Dafür sagen Sie, müssen wir Schulden machen und die Schuldenbremse auflösen?
Dieses Landes. Dafür haben wir als Grüne vorgeschlagen, die Schuldenbremse zu reformieren, weil wir glauben, dass wir in gewissem Maße oder in einem gewissen Rahmen für bestimmte Aufgaben da auch Geld in die Hand nehmen müssen. Übrigens im Einklang auch mit BDI, anderen WirtschaftswissenschaftlerInnen. Aber wir wissen natürlich auch, dass die FDP in der Koalition da eine andere Position vertritt. Und deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir übermorgen dann anfangen werden, die Schuldenbremse zu reformieren.
Sondern
aber man muss eben in unterschiedlichen vielleicht unterschiedlichen Etappen denken und dann in jedem Fall aber schon sicherstellen, dass die entscheidenden Aufgaben auch getätigt werden.
Also, ich hake mal für den BDI kurz ein. In dem Papier steht nicht die Aufhebung der Schuldenbremse.
Nein,
in dem Papier
das habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Reform und ein Investitionsvermögen für gewisse Aufgaben. Und
mit
darum geht es.
Der Rückführung.
Ja. Auch das steht selbstverständlich. Schulden werden bedient. Okay. Das ist ja völlig klar. Ich will nur dem Duktus so ein bisschen entbegegnen, sozusagen, dass Schulden automatisch schlecht sind. Wir haben in diesem Land eine Schuldenquote von 65% und das ist unter Eurozonenschnitt. Und ich denke, da gibt es Spielräume, wenn man investieren möchte.
Herr Bofinger, wie kommt man da aus diesem Dilemma raus? Was würden Sie sagen, was wäre jetzt klug für die Ampel?
Ja, also wenn man an der Schuldenbremse festhält, dann kommt man nicht raus. Das ist halt eine Zwangsjacke, die einfach die ganzen Entfaltungsmöglichkeiten nimmt, die dem Ziel der Konstanz der Staatsverschuldung in Euro die oberste Priorität einräumt. Und alle anderen wichtigen Ziele, die wir haben, sind sekundär. Das muss man sich mal vorstellen. In einer Situation, wo die Schuldenquote, wie es gerade gesagt wurde, niedrig ist, die Schuldenstandsquote ist heute nicht höher als vor 20 Jahren. Ja, das heißt, wir dramatisieren ein Problem, sagen, das ist das Wichtigste und die ganzen anderen drängenden Probleme, das Klima, die Transformation unserer Gesellschaft, der Wohnungsbau, da können wir auch eine Menge machen, im sozialen Wohnungsbau, all das muss hinten anstellen, weil man irgendwie diese Vorstellung hat, man muss die Schulden in Euro konstant halten. Es ist ja mittlerweile auch so, dass alle Ökonomen, alle führenden Ökonomen sagen, dass da was getan werden muss. Der Einzige ist Lars Feld, mein ehemaliger Kollege im Sachverständigenrat, der eben jetzt an dem Herrn Lindner angeduckt ist. Aber alle anderen führenden Ökonomen sagen, das ist ökonomisch nicht sinnvoll, dass man strikt an der Schuldenbremse festhält. Also das Ergebnis sehen wir auch.
Nun könnte man aber auch sagen, wir haben hohe Steuereinnahmen in diesem Land und es müsste so ausreichen, das Geld. Was man müsste dann vielleicht woanders sparen.
Ja, dann sagen Sie doch mal, wo man sparen wollen. Sie sagen, beim Bürgergeld kann man kürzen. Wie viele Milliarden möchten Sie denn beim Bürgergeld kürzen?
Also zunächst
mal ganz konkret.
Ja, ich würde gerne konkret sein. Das, was Sie Schulden kosten Geld, Sie wissen, dass der Kapitaldienst jetzt knapp bei 40 Milliarden Euro liegt. Und das heißt, wenn Sie weitere Schulden machen, dann sind wir im kommenden Jahr bei 42, 43 Milliarden an Kapitaldienst. Das ist im Haushalt eingestellt, lieber Herr Bofinger.
Ja, Sie müssen da halt ökonomisch richtig denken. Absolute Zahlen in Euro sagen nichts, sondern man muss das in Relation zur Wirtschaftsleistung setzen. Natürlich. Das heißt, wenn wir eine wachsende Wirtschaft haben,
Sie können mich jetzt versuchen, mir den Mund zu verbieten.
Sie bitte lassen jetzt Sie und mich, bitte lassen also Sie sehen aus. Es anders.
Ja, weil es auch um absolute Zahlen geht. Sie haben gerade gesagt, sagen Sie mir, wo gespart werden könnte. Ja. Wir haben einen Kapitaldienst aktuell in Höhe von 40 Milliarden Euro, um Schulden zu bedienen, also Zinsen, Zinslast. Das ist übrigens genauso groß wie der Haushalt des Landes Hessen. Mit jeder zusätzlichen Milliarde, die aufgenommen wird, wird der Kapitaldienst steigen.
Das würde ich nicht die Wirtschaft stärken in dem Moment.
Zahlen doch relativ zur Wirtschaftsleistung nehmen. Absolute Zahlen sind doch völlig unsinnig. Entschuldigung.
Herr Bofinger, Sie haben Ihre Meinung. Sie müssen ertragen können, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Auch ein Wissenschaftler muss das ertragen können.
Aber Frau Konnemann, noch mal die Frage, inwieweit wäre es nicht sinnvoller, wenn ich Geld investiere, um Brücken zu reparieren, Schulen in guten Stand zu führen, all das. Also müsste ich dafür nicht Geld aufnehmen?
Absolut. Das ist ja auch auf dem Tag der Industrie gefordert worden. Wir brauchen eine Wachstumsagenda und dafür brauchen wir
400 Milliarden hat der WDI,
Investitionen,
glaube ich, gesagt.
Ja. Auch das ohne Frage. Investitionen auch in Infrastruktur, auch das keine Frage. Aber wir haben einen Riesenhaushalt. Wir nehmen mehr ein, als wir über viele Jahre eingenommen haben. Und das heißt, wir müssen an dieser Stelle priorisieren. Und die Antwort kann nicht sein, immer mehr konsumtive Ausgaben zu machen, wie beispielsweise durch den Sozialhaushalt, der am Ende auch dazu führt, dass Leistungsanreize zusammenbrechen. Also uns fehlt über den Bereich des Bürgergeldes zum Beispiel 9 Milliarden Euro im Arbeitslosengeld. Wir haben infolge des Bürgergeldes die Tatsache, dass Erwerbsfähige zum Teil keiner Tätigkeit nachgehen, die damit auch sozusagen zweimal also kosten. Das Punkt. Heißt, wir müssen auch über die konsumtiven Ausgaben sprechen. Wir müssen priorisieren und dazu gehört übrigens auch, den einen oder anderen Haushaltstitel anzuschauen, in dem tatsächlich eine Menge Geld auch verborgen ist. Ich nenne auch mal das BMZ bis hin zu Kleinigkeiten wie Wolfspolitik, die aber Millionen Euro auch
kostet. Okay, man muss dann an ganz viele einzelne Stellschrauben ran. Ja. Der BDI hat ja Berechnungen vorgelegt, hat gesagt, dass öffentliche Investitionen in Höhe von 400 Milliarden, also besonders für Verkehrs- und Bildungsinfrastruktur, die würden fehlen über die kommenden 10 Jahre. Das könnte ja auch ein Push sein für die Wirtschaft. Herr Kabel, was sagen Sie denn dazu? Wo soll das Geld herkommen?
Ich sage es mal so, das muss einen Push geben für die Wirtschaft, weil ich glaube, dass hier auch in der runde Einigkeit, diese Infrastruktur muss auf Vordermann kommen, sonst enden wir wie die DDR mit kaputten Straßen, kaputten Brücken, ohne Telekommunikation. Die Schuldenbremse darf man nicht immer so vorschieben. Es ist beides richtig. Wir brauchen mehr Geld, als die Schuldenbremse heute vorgibt. Das Bürgergeld, Herr Professor Bofinger, da geht es nicht um die absolute Höhe. Es ist nur dem
Vorteil. Bitte, bitte.
Die Priorisierung der Ausgaben. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man sagt, das, was wir auf der Agenda haben, das machen wir und dann stellen wir nachher fest, genug Geld haben wir nicht und weint und sagt, dann müssen wir über diese Schuldenbremse. Das stört ein wenig. Und das ist nicht das, wie wir verfahren in den Unternehmen und zu den Investitionen gehört dann die Priorisierung dieser Maßnahmen.
Darf ich da ganz kurz einfach zwei Zahlen nebeneinander stellen, weil ich natürlich die Argumentation gut kenne und will einfach mal verdeutlichen, wie da die Größenverhältnisse sind. Wenn wir über das Bürgergeld reden und diese Zahlen nehmen würden von den 9 Milliarden, dann stelle ich allein die Investitionsbedarfe der Bahn mit 45 Milliarden daneben. Ich stelle das Sondervermögen 100 Milliarden für Verteidigungsfähigkeit aus, wo jeder momentan weiß, mit diesem Sondervermögen werden wir nicht auskommen. Das heißt, zu suggerieren, wir könnten mit Umschichtungen in einer alternden Gesellschaft, der Sozialetat, basiert vor allen Dingen auf zwei Säulen. Da ist sozusagen in den Krankenversicherungen die Krankenversicherung, die Zuschüsse zur Rentenversicherung zentral. Da würde ich Frau Konnemann sehr gerne hören, von Ihrer Partei, die ja da über Jahrzehnte im Kern noch die Leistungen noch ausgeweitet hat mit Mütterrente und anderem. Wo sind da die Sachen? Mhm. Beim Bürgergeld, das ist ein schöner, griffiger Beispiel. Ja. Aber es ist eben nur eins und andere höre ich nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, diese Debatte verzerrt, um welche Volumina wir da sprechen.
Beispielsweise auch im Bereich zum Beispiel der Sozialversicherung. Wir haben heute wirklich eine alarmierende Studie auch der DAK vorgestellt bekommen, der zufolge wir bereits im Jahre 2035 über 48% an Sozialausgaben haben werden. Sie machen im Bereich der Sozialreform gar nichts. Im Gegenteil, Sie legen ein Rentenpaket 2 auf, das in den nächsten 20 Jahren extreme Milliardenkosten noch einmal verursachen wird. Sie weiten die Leistung aus. Wir machen Vorschläge, beispielsweise die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, also eine Lebensarbeitszeitquote wieder einzuführen, über die versicherungsmathematischen Abschläge nachzudenken, bis hin zu der Frage, auch Fehlanreize übrigens auch bei der Rente für langjährig Versicherte nachzudenken. Das tut alles weh, aber wir machen wenigstens Vorschläge und sie weiten die Leistung aus. Und das finde ich einigermaßen wirklich auch verantwortungslos, was nachfolgende Generationen angeht. Denn am Ende, und das sollten wir immer im Auge behalten, die Schulden, die Sie heute machen, das sind tatsächlich die Kosten, die nachfolgende Generationen tragen werden. Und deswegen sind wir gut damit bedient, mit dem Geld, das wir aktuell haben, auch auszukommen. Und gestatten Sie mir noch eines, wir haben ja durchaus Mittel, die auch nicht verwendet werden, unter anderem auch im Verkehrshaushalt. Was damit zu tun hat, dass Themen wie Genehmigungs- und Planungsbeschleunigung, das ist eine gemeinsame Herausforderung. Das ist nicht allein eine Frage der Ampel.
Das ist ja auch ein Thema, was die Ampel angehen.
Absolut. Das heißt, dort dahin zu kommen, zu sagen, wir nehmen Geld, was wir haben, verbauen ist auch schnell, aber das muss dann eben entsprechend auch passieren.
Trotzdem nochmal die Frage, Herr Bofinger, ist es nicht so, wenn man jetzt sieht, dass die wirtschaftliche Lage nicht gut ist, dass diese Diskussion um Schuldenbremse, Bürgergeld, da merkt man ja, da kommt man irgendwo auch nicht mehr zusammen. Mit dem Haushalt wird es schwierig. Ist es nicht eine Zeit, wo man, Sie haben ja vorhin auch gesagt, man muss eigentlich umsteuern, man muss eine andere Strategie entwickeln, wo man auch ein Stück die Diskussion so führen muss, dass man sagt, wir müssen Einschnitte hinnehmen und wir können das nicht, wir können dieses Wachstum schaffen wir nicht mehr. Oder ist das ein falscher Ansatz?
Ich glaube, es ist der falsche Ansatz, denn man muss ja mal sehen, die Idee, dass man ohne Defizite Haushalte fährt, das ist eine rein deutsche Idee. Kein anderes Land der Welt macht das. Die Amerikaner nicht, die Chinesen nicht. Niemand macht das. Das heißt, wir schränken unsere Potenziale ein, weil wir jetzt einfach glauben, die Verschuldung ist unser größtes Problem, was sie überhaupt nicht ist. Und damit kommen wir dann aus dem Ganzen nicht heraus. Und natürlich kann man versuchen, irgendwo was einzusparen, aber Sie haben das ja gesagt, diese riesigen Finanzierungsbedarfe, die wir haben, das kriegen wir doch nicht hin, weil wir, indem wir bei der Rente sparen oder bei der Krankenversicherung.
Wo dann?
Dann hätte ich gern mal das Konzept der CDU.
Ich habe ihn gerade.
Es ging um Ausweitung, aber Sie müssen ja was einsparen. Das heißt, wenn Sie mir sagen würden, wie man einsparen kann, massiv, um diese Beträge zusammenzukriegen, also ich sehe das nicht. Und ob die CDU tatsächlich das zuließe, wenn sie eine Regierung ist, dass das Rentenniveau massiv absinkt, mit dem Ergebnis, dass viele Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, dann aber nicht mehr Rente haben als das, was Grundsicherung ist. Ob das wirklich, ob das, wirklich das Programm der CDU ist, das würde mich wundern.
Es geht um die Ausweitung von Leistungen, die aktuell stattfinden, auch durch das Rentenpaket 2.
Ich kann nur vor allem... Ich glaube, Ihr Punkt ist, glaube ich, klar geworden. Ich würde gerne die anderen noch mal zu Wort kommen lassen.
Ich möchte nur vor einem warnen.
Das Rentenpaket geht bis 2030. Wir brauchen jetzt das Geld, das nicht 2043.
Frau Konnemann, ich glaube, Ihr Punkt ist klar geworden.
Ja, ich würde gerne den Vergleich machen zu China und Frankreich und der Verschuldenspolitik, die dort gemacht wird. Wenn Sie sich die aktuelle Haushaltssituation in Frankreich ansehen, in China beispielsweise ansehen, und die Kollegin war ja gerade aktuell in China, dann haben wir extreme, tatsächlich auch finanzielle und strukturelle Probleme,
in China?
Auch infolge der Verschuldenspolitik, die dort stattfindet. Ach,
wo sind denn in China die finanziellen Probleme?
Ich würde ganz gerne mal, ich glaube, das führt jetzt in der Ecke, die wir jetzt in den letzten Minuten nicht mehr hinkriegen. Frau Detzer, wenn aber der Po ist, sagen Sie denn, man kann all das weiter ausgeben, all diese Sozialausgaben, wir müssen gar keine, ja, man muss nicht sparen, man muss nicht anders mit diesem Haushalt umgehen, obwohl die wirtschaftliche Lage schlechter ist?
Wir wollen einen Staat haben, der funktioniert und der effizient ist. Es ist vollkommen klar, dass niemand sagen würde, es ist alles gut, so wie es ist. Digitalisierung im Staat ist angesprochen worden, Planungsverfahren sind angesprochen worden. Natürlich sind wir nicht up to date, wie wir sein sollten in einer digitalisierten, modern aufgestellten Welt. Das hat was damit zu tun, dass nicht alles in Berlin geregelt wird, sondern auch natürlich Bundesländer ihre Transformationsaufgaben machen müssen. Alles das sind auch Stellschrauben, die zu Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit führen. Also ich möchte nicht den Eindruck vermittelt wissen hier aus dieser Runde, dass die Schuldenbremse sozusagen die einzige Behürde ist, noch auf dem Weg zum Himmel. Das ist nicht auf keinen Fall.
Ja. Okay, gibt's Punkte, wo Sie sagen, da muss man sparen. Wo würden Sie denn sagen? Gibt es Punkte, wo Sie sagen, ja, da müssen wir vielleicht irgendwie andere Ausgaben, müssen wir priorisieren? Das ist ich meine, das ist klar. Sie müssen priorisieren, Sie müssen irgendwo. Irgendwo muss weniger Geld ausgegeben werden.
Absolut. Also wir sind natürlich schon dabei zu überlegen, überall da, wo wir noch fossile Subventionen haben, vielleicht auch Einschnitte zu machen. Ja, das ist schmerzhaft und Sparen dann im Konkreten ist auch nicht beliebt. Interessanterweise ist die Schuldenbremse beliebter als die konkreten Einschnitte. Aber wir sind bereit dazu. Wir sind bereit, über diese Debatten diese Debatten zu führen. Ich glaube, nur am Ende des Tages ist es vor allen Dingen ein Symbol dafür, dass man auch Dinge verändern will, die schon im Status quo da sind. Die Warenbeträge, die großen Volumina, die wir für die Zukunftsinvestitionen brauchen, die werden wir aus dem jetzigen Haushalt nicht rausquetschen können.
Sozusagen. Herr Kavlat, wenn man sagt, die Transformation ist im Gange, Maschinenbau, alle Industrie müssen sich ändern, sind auf dem Weg. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, in 10 Jahren, da haben wir das geschafft, wir haben jetzt so eine Durststrecke und dann wird es wieder besser werden?
Wir haben, und ich sage das ungern, aber wir haben keine Alternative dazu. Und deswegen gehe ich nochmal auf mein Anfangswort vom Tempo hin. Wir brauchen das in Tempo und das und kann
wer muss das Tempo machen? Die Unternehmen, alle, die Politik?
Alle müssen das Tempo
und
machen.
Ist das Bewusstsein da? Haben Sie das Gefühl?
Und das ist das, was ich so erhoffe und suche, dass dieses Land zusammen daran arbeitet. Und ja, wir müssen diese Investition schaffen. Und wahrscheinlich kriegen wir es nicht nur hin, wenn wir sagen, aber ein schönes Beispiel sind auch, vielleicht machen wir weniger Einzelsubventionen für große Firmen auf der grünen Wiese in bestimmten Regionen, sondern gucken, dass wir unsere Unis in Ordnung bringen. Aber die Infrastruktur brauchen wir. Wir können das aber nicht monokausal machen, weil wir schütten 400 Milliarden aus und uns geht es allen gut. Wir brauchen Genehmigungsverfahren in Tempo. Wir brauchen den Abbau der Regulierung in hohem Tempo. Wir brauchen einen flexibleren Arbeitsmarkt, einen viel flexibleren Arbeitsmarkt, dass wir diesen Strukturwandel, der auch bei uns Verschiebungen bringen wird in der Volkswirtschaft.
Wenn Sie sagen, Abbau der Regulierung. Ganz kurz da rein, nur weil ich diese Frage agiler Staat den Bemerkungen von Frau Kronemann weniger Beamten stellen. Wenn Sie gerade den 11.000 Zubau von 11.000 Stellen sagen, gerade im BAFA, also im Amt für Ausfuhrgenehmigungen, der Mittelstand ganz zentral darauf angewiesen, dass wir schnelle Verfahren haben, weil diese Kontrollen dazu beitragen, dass die Maschinen dann in den Bestimmungsländern landen. Natürlich brauchen wir da mehr Leute und auch das kostet Geld. Ne? Das
außerdem wird der demografische Faktor das E-Regeln, weil ich glaube, bis 2030 werden wir ein Drittel der Stellen in der Verwaltung
Wir suchen nicht mehr Leute da, wir wollen das digital haben, dass wir mit unseren System andocken können.
Das BAFA ist übrigens eine gut digitalisierte Behörde.
Nicht alle gleichzeitig. Herr Bofinger, wo sehen Sie denn eine Möglichkeit? Also Sie sind sich ja hier nicht einig, das ist klar. Wo sehen Sie eine Möglichkeit und wie sehen Sie auch jetzt mit diesem Tag der Industrie, wenn der Kanzler dort auftritt, sehen Sie da eine Hoffnung, dass Wirtschaft, Industrie, Politik irgendwie gemeinsam an einem Strang da zieht?
Also ich glaube, wenn wir weiterhin einen Sonderweg fahren, also keine Schulden, glauben, dass das größte Problem die Bürokratie ist und vielleicht ein bisschen die Steuern.
Das sagen aber die Unternehmen, dass das Bürokratie
ein großes Problem ist. Das ist aber nicht das, was entscheidend ist. Ich glaube, wir übersehen, dass wir uns einfach technologisch völlig neu aufstellen müssen, dass wir mit dem, wie wir das bisher gemacht haben, nicht vorankommen, dass wir uns überlegen müssen, was sind strategische Industrien, Zukunftsindustrien, und die muss man auch massiv fördern. Und das ist nicht, ja, das jedenfalls, das ist das.
Der Markt ist der beste Wettbewerber.
Entschuldigung, aber das, was unsere Konkurrenz macht, was die Chinesen machen, was die Amerikaner machen, ist eben nicht das, was wir machen. Wir folgen einen Sonderweg, wenn wir auf dem bleiben, sonst sehe ich wirklich schwarz für unsere Wirtschaft.
Ja, Vorsicht, gegen den Markt hat noch keiner dauerhaft ansubventioniert.
Und schauen Sie doch China, aber China ist doch nicht Markt, Entschuldigung. China
hat die Chinesen eine Größe,
waren die China Markt wirklich machen. Ihr Vorbild für Deutschland, dann würde ich sagen,
für die wir Industrie, werden die Amerikaner machen, die Amerikaner
machen. Das wäre ein Abgesang auf die soziale Marktwirtschaft. Nein. Und da hätte ich von einem Wirtschaftswissenschaftler nun wirklich
es geht etwas ja, anderes erwartet. Es geht ja jetzt um diese industriepolitische Dimension. Und das machen die Amerikaner, das machen
Vertrauen
die Chinesen.
Vertrauen Sie auf die Kraft der Betriebe.
Entschuldigung, wir hatten das auch in Deutschland. Wir haben das auch mal in Deutschland gehabt. Wir haben mal einen Franz Josef Strauß gehabt.
Vertrauen Sie auf die Kraft.
Wir hatten mal einen Franz Josef Strauß gehabt, der Airbus gefördert hat, der die Kernkraft gefördert hat. Das heißt, diese extreme Marktgläubigkeit ist durchaus nichts, was wir schon immer so hatten.
Soziale
Marktwirtschaft. Herr Bofinger, Herr Kaplan, ja. Frau Detzewitz, Frau Conne, wir sind am Ende dieser Diskussion, obwohl man mit Ihnen, glaube ich, noch wunderbar weiter streiten können. Sehr schön. Ja, tut mir leid, dass wir nur diese 45 Minuten haben. Dankeschön. Ich bedanke mich aber sehr bei Ihnen. Ja, vielen Dank Ihnen auch fürs Zuschauen. Morgen schauen wir in die USA. Trump gegen Biden. Wer hat die besseren Chancen am Vorabend des ersten Fernsehduells der beiden Präsidentschaftskandidaten? Und jetzt geht's weiter mit Phoenix, der Tag und meine Kollegen Tobias Ufer. Bis dann. Tschüss.